Christus gefunden habe, habe ich einige Dinge verloren. Was an dem Satz ist falsch? Als ich Jesus gefunden habe, richtig. Richtig rum muss es heißen, als Jesus, der Sohn Gottes, der Allerhöchste, der König der Könige, der Herrscher des Universums, Friedefürst, wunderbarer Ratgeber, der, der alles geschaffen hat und auf den hin alles geschaffen ist, als der sich aufgemacht hat und mich gesucht hat und ich mich habe finden lassen. So rum muss es heißen. Ja? Gut, also als dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, das Zentrum und der Grund, warum wir hier sind, als der mich gefunden hat, habe ich ein paar Sachen verloren. Was könnte das sein? Was habe ich verloren?
Mein Stolz.
Mein Stolz. Was habe ich zuallererst verloren? Meine Sünde, natürlich. Alles, was ich, das war so ungefähr in meinem 20. Lebensjahr, alles, was ich bis dahin angesammelt hatte an schlechten Taten und noch viel mehr an Dingen, die ich mir vorgenommen hatte, wo ich aber gar nicht getraut habe, mich die zu machen, das war auch eine Menge. Diese ganzen Dinge, die wurden zusammengepackt zu einem kleinen schwarzen Päckchen und im tiefsten Ozean versenkt, wo sie nie wieder zutage kommen und wo sie auch keiner mehr suchen darf. Das ist bildlich gemeint, steht zwar in der Bibel, ist bildlich gemeint, aber meine Sünden sind völlig verschwunden. Ihr braucht also nicht im Marianengraben zu suchen, sondern sie sind weg. Ich habe sie verloren. Ich habe noch andere Dinge verloren. Mit diesem ersten war übrigens meine alte Natur sehr, sehr glücklich und zufrieden. Sie hat festgestellt, ach, dieses lästige, schlechte Gewissen ist weg. Die alte Natur mochte das. Ja? Könnt ihr nachvollziehen? Ja. Dann habe ich aber noch was verloren. Und zwar hat er so schön gesagt, deinen Stolz. Ich gehe noch weiter. Ich habe was verloren. Meine Religion. Ich habe meine Religion verloren. Ist das nicht furchtbar? Ich stehe hier in einer christlichen Gemeinde und sage, ich habe meine Religion verloren. Was ist das denn, Religion? Religion, so wie ich das jetzt verstehe oder beleuchten möchte, ist nichts anderes wie die Erfüllung von Geboten und Regeln und Gesetzen und der Versuch, sich selbst gut zu machen, durch die Art und Weise, wie man sich verhält. Gut, nochmal. Wir verhalten uns als Menschen in einer bestimmten Art und Weise. Manchmal ist es schlecht, dann sagen wir, oh, das ist mir passiert. Manchmal ist es gut und dann sind wir stolz drauf. Und wenn wir das mit Gott machen, nenne ich das Religion. Ja, so meine Definition. Und das ist weggegangen. Das habe ich verloren. Könnt ihr das nachvollziehen? War meine alte Natur darüber glücklich? Eher nicht? Nee, die alte Natur hat gesagt, oh, das ist aber schade. Das war so ein schöner Weg, um selbst gerecht zu werden. Das hat dir doch Wert gegeben. Bist du sicher, dass du das nicht wirklich wieder aufnehmen willst? Nicht? So ab und zu das eine oder andere gute Werk aus deiner eigenen Kraft. Lieber ein paar tote gute Werke als ein paar lebendige schlechte. Das hat die alte Natur gesagt. Das stimmt aber nicht. Ne? Ich habe meine Religion verloren, die Fähigkeit aus mir selbst raus, mir Gerechtigkeit zu verdienen. So, was ich noch verloren habe, das ist die Liebe zur Sünde. Auch da hatte ich den einen oder anderen Kampf oder die eine oder andere Diskussion mit meiner alten Natur. Die war damit auch nicht glücklich. Die hat gesagt, Moment mal, Jungchen, das hat dir früher so viel Spaß gemacht. Und wir mussten gemeinsam rausfinden, dass das Wichtige an dieser Aussage, das hat dir früher so viel Spaß gemacht, dass das Wichtige an der Aussage ist, hat früher. Nicht Spaß. Die alte Natur hat das immer so ausgesprochen, aber weißt du, das hat dir so viel Spaß gemacht. Ja? Und ich musste lernen zu sagen, ja, das hat mir früher mal Spaß gemacht. Okay? Gut. So, also, als Christus mich gesucht und gefunden hat, habe ich verloren meine Sünden? Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind einfach weg. Die Liebe zur Sünde, auch wenn ich da noch ein bisschen Kämpfe mit meiner alten Natur hatte. Das Wort Gottes nennt das Fleisch. Und ich habe meine Religion verloren. So, das im Hinterkopf behaltend, lesen wir jetzt mal einen Bibeltext, der überhaupt nicht dazu passt, aber ihr seid ja leidensfähig. Markus Kapitel 9 ab Vers 2. Nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und er führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleichmittel auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia und Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist gut für uns sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Passt nicht, die Geschichte, ne? Seid ihr tot? Aber wir nähern uns der Geschichte mal. Nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, er führte sie auf einen hohen Berg. Also eine Geschichte, wie die Jünger mit Jesus zusammengegangen sind. Und wenn die Jünger zusammen mit Jesus gehen, dann können wir uns immer mal wieder fragen, betrifft das uns vielleicht auch? Wir sind auch Jünger und wir gehen auch mit Jesus. Wer von euch geht mit Jesus? Ja? Gut. Es läuft eine Videoaufzeichnung aller Hände, die nicht hochgegangen sind. Wir werden euch lassen wir das. Also, Jesus nahm die Jünger mit sich auf einen hohen Berg. Und dann wurde er verklärt. Manchmal, da stecken wir so im Alltäglichen drin, dass wir gar nicht merken, dass dahinter noch viel mehr kommt. Jesus wurde strahlend hell. Die Herrlichkeit Gottes kam für einen Augenblick ansatzweise über ihn. Ja? Es heißt, wenn Gott in seiner vollen Herrlichkeit erscheint, kann das kein Mensch, der lebt, ertragen. Also war das hier nicht die volle Herrlichkeit, aber trotzdem war es mehr, als wir auf der Welt uns überhaupt vorstellen können oder sonst sehen. Also Jesus wurde verherrlicht, Jesus wurde weiß und strahlend hell. Und das sollte uns so ein bisschen darauf hinweisen, dass es mehr gibt hinter all dem, was uns normal beschäftigt. Und es erschien ihnen Elia mit Mose. Und sie redeten mit Jesus. Gleich kommen wir darauf, was die beiden bedeuten. Ich verwende diese kleine Geschichte da so ein bisschen typologisch. Aber erstmal der nächste Absatz, Petrus. Macht nur Petrus. Passiert uns glücklicherweise nie, dass wir irgendwas sehen, was wir nicht einordnen können. Und dann beginnt die Datenausgabe, das Kinn fällt. Worte kommen aus unserem Mund, ohne dass wir wissen, was wir tun. Petrus sieht das einfach und ach, das ist toll hier. Lass uns 3 Hütten bauen, Herr. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Ja, könnt ihr ihn vor euch sehen? Passiert euch das auch manchmal? Also mir ist das am Anfang und jetzt heute auch noch öfter mal passiert, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte. Ja, bing! Weiß nicht genau, welche Teile des Gehirns gerade was machen, aber auf jeden Fall passt keiner auf, was ich denn gerade so sage. Kennt ihr das, Jungs? Ja, gut. Gott hat den Menschen so gemacht. Er findet etwas herrlich, er ist von irgendwas überwältigt und die Selbstkontrolle sagt Ade. Manchmal denken wir, dass wir alles richtig machen müssen, ansonsten haben wir es in die Luft gejagt. Wir müssen im richtigen Augenblick die richtige Geistlichkeit vorbringen, ansonsten kann Gott nicht wirken. Kennt ihr dieses Gefühl? Wir müssen, wenn ich jetzt das falsche Gebet spreche oder wenn ich jetzt kein Gebet spreche oder wenn ich jetzt ein Gebet spreche, dann wird nicht das geschehen, was Gott sich für diesen Moment vorgenommen hat. Kennt ihr dieses Gefühl? Dann lest mal diese Geschichte. Ist total beruhigend. Da fängt Gott an zu wirken und dann kommt Petrus hier in Topform und fängt an einfach zu labern. Ja. Und wir würden eigentlich davon ausgehen, bing, ist die Herrlichkeit weg. Schade eigentlich. Und dann nahm Jesus als nächstes 3 andere Jünger und versucht es mit ihnen nochmal. Das haben wir ganz oft ganz, ganz tief in unserem Herzen drin. Aber das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es ist falsch. Hier macht Petrus alles falsch, was er machen kann. Er spricht nicht die richtigen Worte. Er fängt an, einfach so zu unterbrechen. Und Gott lässt sich davon nicht beeinträchtigen. Gott macht einfach weiter. Okay? Ist das gute Nachricht so ein bisschen? Ja? Falls ihr tot wart, ist neues Leben in euch gekommen. Was das Ziel einer Predigt sein sollte. Also, Petrus erzählt einfach irgendwas und dann kommt eine Wolke, die überschattet sie und die Stimme geschieht aus der Wolke. Das, Jesus, ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Und das sollten wir als Jünger auch lernen, dass die Stimme des Vaters nach wie vor zu uns spricht. Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und egal, wie beschäftigt wir sind und egal, was wir tun, auf einmal, wenn wir aufblicken, sollten wir auf Jesus allein blicken. Okay? So. Für alle, die nicht mehr Zeit haben, das war die Kurzpredigt, jetzt geht es dann ins Detail. Warum erscheinen Elia mit Mose? Wofür stehen Elia und Mose? Elia ist der Mann im Alten Testament, der die erstaunlichsten Wunder getan hat. Nicht unbedingt die meiste Anzahl Wunder, weil sein Nachfolger gesagt hat, ich möchte die doppelte Salbung. Und von Elia sind 21 Wunder berichtet und von Elisa 42. Aber Dinge, die wichtig waren für das Leben des Volkes Gottes, für das Geistliche, alle Baalspriester, alle Irrlehrer zusammengeholt und dann gesagt, so jetzt zeigt mal, was euer Gott drauf hat. Zeigt mal, was Baal kann. Und dann passierte nichts und dann haben sie alles getan und dann hat er sich noch ein bisschen lustig darüber gemacht. Vielleicht stimmt die Musik nicht, vielleicht schläft er gerade, vielleicht ist er in einem Paralleluniversum. Und dann hat er gesagt, Herr, Gott Israels, erweise dich mächtig, zeig heute, dass du es bist, ihr kennt die Geschichte. Vorher hat er noch alles durchnässen lassen, durchtränken lassen und dann so, Gott, und jetzt zeig bitte, wer du bist und was du bist. Und dann kam die Kraft Gottes, dann kam das Feuer Gottes. Im Übrigen sollten wir das erwarten, wenn wir Jesus Christus predigen, dass das Feuer Gottes kommt oder dass die Kraft Gottes kommt oder dass Christus sich als der erweist, der er ist. Es gab mal einen Evangelisten, der hat im Jahr 1947 begonnen, das Evangelium zu predigen. Alle haben ihn angefeindet, haben gesagt, so hat Gott das nie gemeint. Er hat gesagt, nein, steht im Wort Gottes, wenn ich Christus predige, dann erwartet Heilung, Zeichen, Wunder, Veränderungen im Leben und das schnell. Und wenn nicht, dann glaubt uns nicht. Und damit ist er rausgegangen zu den unerreichten Völkern. Er hat inzwischen zu mehr Leuten gesprochen als Billy Graham. Er hat mehr Wunder erlebt als jeder andere Mensch in der Geschichte, Paulus eingeschlossen, soweit wir das wissen. Und er ist heute noch im Dienst, er ist 88 Jahre alt und hatte gerade eine Kampagne in Indien mit genau den gleichen Dingen seit 1947 ununterbrochen. Er predigt Christus, er predigt den Gekreuzigten, er predigt die Auferstehung, er predigt die Kraft Gottes, er predigt das Leben und dann geschehen Heilungen, Zeichen und Wunder. Also, Elia steht für die Kraft, aber wir beschäftigen uns zuerst mit Mose. Wofür steht Mose? Im Wort Gottes gibt es eine Stelle, da heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Wir nehmen Mose jetzt mal als Typus für das Gesetz, für das Wort Gottes, für das, was ich hier vor mir habe und das dahinterstehende System. Oder dass manche dahinter gestellt haben, das System von Regeln und Werken. Das wäre so Mose. Ihr wisst, dass es nicht gut ist und dass der Mensch nicht in der Lage ist, durch die Befolgung von Regeln gerecht zu werden. Das wisst ihr, oder? Wer weiß das? Jetzt mal den anderen Arm, ja, damit schön durchgelüftet ist. Also, durch die Befolgung von Regeln und Gesetzen wird kein Mensch gerecht. Das ist das, was wir vorher gesagt hatten. Ich habe meine Religion verloren. Als ich Christ geworden bin, als Jesus mich gefunden hat, habe ich das verloren, diese Fähigkeit oder der Versuch, mir zu verdienen, was nur er mir schenken kann. Ja, ist das dann schlecht? Das Wort Gottes, ist das schlecht? Warum nicht? Momentchen. Wenn das da so angewendet wird, dass es mich von Gott wegbringt, in eine Selbstgerechtigkeit rein, und ihr trotzdem sagt, es ist gut, warum denn? Es war gar nicht dafür gedacht. Wofür war es denn dann gedacht? Dass wir erkennen, dass wir es nicht schaffen. Genau. Genau. Also, das Wort Gottes ist gerecht und gut. Das Gesetz ist gerecht und gut. Das sagt das Wort Gottes selbst über sich. Aber die falsche Anwendung ist dieser Versuch, selbst gerecht zu werden, der uns dann weiter von Gott wegtreibt. Das wissen wir alle. Es gibt noch eine zweite Falle da drin, das Wort Gottes anzuwenden. Und das kann auch von Jesus wegführen. Das ist, wenn wir das Wort Gottes unabhängig von Jesus betrachten. Frage. Irgendjemand in diesem Raum hat Migräne. Ich bete dafür und sage, im Namen Jesu soll diese Migräne sich jetzt heben, niemals wiederkehren. Denn das Wort Gottes sagt, in seinen Wunden sind wir heil geworden. Und an seinem Leib hat er unsere Sünden und unsere Krankheiten ans Kreuz getragen. Was heilt diesen Menschen dann? Mein Glaube. Ja? Christus in mir. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir. Das Wort Gottes ist wichtig und richtig. Aber es gibt manche Menschen, die tatsächlich denken, wenn ich das richtig auswendig gelernt habe und die richtigen Sätze sagen kann und die richtigen Verse im richtigen Augenblick, dann hat das die Kraft. Natürlich hat das Wort Gottes Kraft. Aber das Wichtige ist Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ansonsten wäre nämlich in den ersten Jahrhunderten gar nichts passiert. Die hatten kein Wort Gottes, oder? Also, Mose steht für Gesetz und Wort Gottes. Und die falschen Anwendungen sind, wenn ich glaube, ich würde dadurch besser, dass ich mich hier an bestimmte Regeln halte, oder ich setze das Ganze unabhängig von Christus ein. Jesus hat zu den Pharisäern mal gesagt, ihr sucht in der Schrift, ihr könnt sie auswendig. Und ihr denkt, ihr habt das Leben da drin. Dabei ist sie das, die von mir zeugt. Ja, habt ihr mal gelesen? Hausaufgabe ist, ich habe die Bibelstellen extra nicht angepinnt, sondern die alle zu finden. Da stoßt ihr dann nämlich auf eine Menge anderer interessanter Sachen auch noch. Also, ihr sucht in der Schrift und ihr glaubt, ihr habt das ewige Leben da drin, dabei ist sie es, die von mir zeugt. Wir gucken nicht auf Mose, sondern wir gucken auf Christus. Und das Ganze hilft uns dabei. Okay? Also, wenn dieses Buch, wenn die Gesetze, wenn die Regeln, die wir so empfinden, wenn die uns den Blick auf uns selbst schenken und den Blick auf das, was wir tun können und den Blick darauf, wie schlau wir sind, dann sollten wir einen Augenblick innehalten und dazu zurückkehren. Dass wir die Stimme neu hören, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und dann sollten wir aufschauen und feststellen, da ist kein Mose, da ist kein Elia, da ist Jesus allein. Du hast vollkommen recht, das Gesetz ist ursprünglich gegeben als Spiegel, der dem Menschen zeigt, dass er nicht in der Lage ist, dem Standard Gottes Folge zu leisten. Also, wenn wir einen Menschen treffen, der stolz ist, dann halten wir ihm diesen Spiegel vor und sagen, du hast noch nie getötet, versuch's mal damit. Auch noch nie darüber nachgedacht, jemand zu töten oder jemand Böses zu tun? Und wenn er dann sagt, das war in meinem ganzen Leben nicht, dann nimmst du das nächste Gebot und sagst, auch noch nie darüber nachgedacht. Und spätestens beim Gebot, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, muss er, wenn er ehrlich ist und wenn Gott ihn überführt, sagen, na gut, okay. Also das hier ist ein Spiegel, der den Stolzen zeigt, dass sie nicht in der Lage sind, Gottes Gnade zu verdienen. Dem Sünder, der bereits überführt ist, demjenigen, der zerbrochen ist, dem, der sagt, ich brauche Hilfe, halten wir natürlich nicht diesen Spiegel vor, sagen, ja, du brauchst richtig Hilfe. sondern die Gnade Gottes. Das, was wir besungen haben. Jesus, der sich ans Kreuz hat hängen lassen, der gelitten hat, der Sohn Gottes, wie eingangs gesagt. Herrlichkeit unter Herrlichkeiten. Das Tollste, was in diesem Universum existiert. Worte fehlen uns dafür. Er hat sich dafür schlagen lassen und ist dafür zerbrochen an diesem Kreuz, dass der Sünder frei werden kann. So, da gab es noch dieses Bibelstudium am Ende der Evangelien, wo die Jünger deprimiert nach Hause gingen und dann auf Jesus stießen und er anfing, ihnen die Schriften auszulegen von ganz vorne und zu zeigen, dass alles von ihm zeugt. Ja, also die ganze Schrift richtet sich auf Jesus aus. Gut, dann hätten wir als zweites eben den Elia. Da gehen wir jetzt nicht in der Tiefe rein, aber es gibt auch Menschen, die so begeistert sind von der Kraft Gottes, dass sie das von Jesus ablenkt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und zwischendurch gab es auch so ein paar Erweckungen. Persönlich, aber auch in dieser Christenheit. Und manche davon waren mit spektakulären Ausgießungen des Geistes Gottes verbunden. Da begannen Menschen plötzlich ja fast schon zu schweben, Dinge zu tun, die sie von ihrer Natur aus, von der natürlichen Stärke aus nicht tun konnten. Und plötzlich begannen Menschen dahin zu schauen und das zu suchen. Und plötzlich war Christus nicht mehr der Mittelpunkt. In manchen Bereichen, nicht überall. Man hat das Hinweisschild verwechselt mit dem, auf den es hingewiesen hat. Es war ein Hinweisschild. Schau mal, die Kraft Gottes ist hier. Menschen werden geheilt. Menschen werden dramatisch berührt. Leute, die jahrelang in Seelsorge waren, haben plötzlich Freiheit. Und dann hat man gesagt, das muss man suchen. Das muss man suchen. Da müssen wir hinkommen. Das müssen wir mehr haben. Das müssen wir. Lass uns dafür beten, das. Lass uns dafür. Und mitten aus dem Fokus war Jesus allein verschwunden. War Jesus und. Und dann war es das und irgendwo Jesus. Und da wollen wir nicht hin. Okay? Gut. Also, es erschien ihnen Elia mit Moses. Ist bei uns so, dass die Kraft und das Gesetz uns flankieren? Und beide reden mit Jesus, beide weisen auf Jesus hin. Ich habe mal versucht, ein Bild dafür zu finden, für die Leute, die Bilder brauchen oder sonst was, um sowas mit nach Hause nehmen zu können. Das Leben als Christ hat also auf der einen Seite die Falle, das Wort Gottes falsch anzuwenden oder als Weg zur Selbstgerechtigkeit zu verstehen. Und auf der anderen Seite auch eine Falle, nämlich die Kraft Gottes zu hoch anzusetzen. Jesus sagt das über die Endzeit. Er sagt, da werden viele Antichristen oder Pseudochristen kommen und sie werden erstaunliche Zeichen und Wunder tun. Seht zu, dass euch keiner verführt. Fokus, Christus allein. Jetzt muss ich noch was einschieben. Ist deswegen der Umgang mit dem Wort Gottes schlecht? Nein, hat man schon gesagt. Ist das Wort Gottes schlecht? Auch nicht. Sind Zeichen und Wunder schlecht? Nein, Christus ist übernatürlich und er will in unserer Mitte Zeichen und Wunder tun. Aber wenn der Fokus sich verschiebt, dann haben wir ein Problem. Also, auf der einen Seite die Falle, das Wort Gottes so anzuwenden, dass es von Christus wegführt. Auf der anderen Seite Zeichen und Wunder so zu suchen, dass Christus aus dem Zentrum verloren geht. Und wir sind als Christen mittendrin bei einer Art Seiltanz. Wer von euch hat schon mal Seiltanz probiert? Ja? Ist das schwierig? So, ohne Balance, ohne irgendwas? Gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie man auf Dauer so einen Seiltanz bestehen kann. Und das ist, wenn man eine Balancestange hat. Wenn man, in diesem Fall habe ich die Balancestange Jesus genannt, wenn man an Jesus festhält. All die, die ohne Balancestange arbeiten, rennen immer ganz schnell drüber und deswegen haben sie so viel Schwung nach vorne, dass sie da nicht runterfallen. Man könnte das jetzt übertragen und sagen, wenn du dich im Moment deiner Bekehrung verabschiedest und stirbst, dann brauchst du auch nicht an Jesus festhalten, dann hast du es geschafft. Alle, die einen längeren Weg zurücklegen, haben eine Balancestange oder sonst irgendwas, was balanciert. Jetzt ein bisschen Physik, Mittelstufe. Diese Person hier drauf hat den Schwerpunkt ungefähr hier, wenn sie ohne Balancestange arbeitet. Es ist ein labiles Gleichgewicht. Während du über diese Predigt nachdenkst, zu Hause möchte ich dich ermutigen, ein Ei zu nehmen und es auf die Spitze zu stellen. Und zwar so, dass es stehen bleibt. Das ist ein labiles Gleichgewicht. Und in diesem Zustand sind wir zwischen Gesetz und Kraft, wenn wir nicht an Jesus festhalten. Ein labiles Gleichgewicht, wir können es nicht. Probiert es zu Hause. Wenn wir an Jesus festhalten und so eine Balancestange da ist, dann verschiebt sich der Schwerpunkt plötzlich unterhalb dieser Leine oder Seil oder auf was man balanciert. Und der Mensch da oben, das sieht immer noch unglaublich schwer aus. Aber der kann gar nicht runterfallen. Es sei denn, er tritt völlig daneben, jetzt mal hier in diesem Bild. Wenn er an Jesus festhält, dann kann er gar nicht runterfallen. Es sieht nur so kompliziert aus. Es sieht nur so schwer aus. Gut. Also das mal so als kleines Bild, mit natürlich Lücken und Ähnlichem, aber wenn dir bisher gedacht hast, worüber spricht er eigentlich, hilft es vielleicht. Gut. Wo wir dann hinkommen, das ist so ein kleiner Ausblick. Paulus schreibt, ich lebe, aber eigentlich lebe gar nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus schreibt auch, ich habe mehr als alle anderen Apostel gearbeitet, aber nicht ich, sondern die Gnade, die in mir wohnt. Wir sind frei, nichts zu tun, sondern frei, Gott auf völlig neue Art und Weise zu erfahren und wirken zu lassen in dieser Welt. Und letztendlich ist das das, wo wir hinwollen. Okay? So möchte ich euch ermutigen, in dieser Weihnachtszeit und ganz allgemein zu überlegen, wo stehe ich? Wie viel von meinem Blick starrt, wie das Kaninchen auf die Schlange, auf Mose? Muss ich so viel beten? Muss ich das machen? Muss ich das machen? Muss ich das machen? An welchen Stellen hast du Christus aus dem Fokus verloren? Oder an welchen Stellen denkst du, ja, da müssen wir das machen und das machen und dann muss Geistesgaben kommen und dies kommen und das. Die sind alle gut und richtig, wenn sie an die richtige Stelle zeigen, nämlich ans Kreuz. Jo. Vater, danke dafür, dass du den Sohn gesandt hast. Jesus, danke dafür, dass du gekommen bist. Wir preisen dich dafür, dass du uns frei gemacht hast von der Macht der Sünde, von der Macht der Sklaverei. Hast du uns freigesetzt. Wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis ins Licht, ins Reich des Sohnes. Und wir kommen zu dir und bitten dich, dass du unsere falschen Prägungen, unseren Blick auf das Gesetz als Weg zur Selbstgerechtigkeit oder auf die Kraft als was, was uns ablenkt von dir, dass du das korrigierst. Jesus, dass du neu Zentrum unseres inneren Universums wirst und dass du dort den Platz einnimmst, der dir gebührt. Überschwemm uns mit Gnade, überschwemm uns mit deiner Gnade, mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Danke dafür, Herr. Amen.